Wir haben hier Gottes Wort. Aber ich hoffe, dass der Gott des Wortes heute zu uns spricht. Der Gott, der redet, der unsere Herzen kennt, der zu uns spricht und dass wir heute ermutigt und gestärkt werden. Wir schlagen auf Markus, das Markus-Evangelium im Kapitel 8, ab Vers 27. Das ganze Markus-Evangelium durchzieht eine Frage, nämlich: Wer ist dieser Mann, dem Wind und Wellen gehorchen? Und um diese Frage geht es auch ab Vers 27. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir verstanden haben, wer Jesus ist, können wir ganz anders mit Herausforderungen in unserem Leben umgehen, wo wir tatsächlich die Frage stellen: Wie kann Gott das zulassen? Kann das Gottes Wille sein? Ja, wer ist Jesus? Diese Frage stellt Jesus interessanterweise seinen Jüngern, als sie da unterwegs waren in der Nähe von der großen Stadt Caesarea Philippi. Wir lesen Markus 8, ab Vers 27. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten ihm: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Und andere sagen, du seist Elia. Und andere sagen, du seist einer der Propheten. Interessant, Jesus will wissen von den Jüngern, wer bin ich? Und er fragt, beginnt mit der Frage: Wer sagen die Leute, dass ich bin? Die Leute geben drei verschiedene Antworten. Sagen, du bist Johannes, der Täufer. Johannes hat zur Zeit Jesus gelebt. Er war der Bote von Jesus, der Vorbereiter, war auch verwandt mit Jesus. Nur Johannes wurde gefangen genommen, als Jesus begann mit seinem Wirken. Und er wurde getötet, währenddem dass Jesus aufgetreten ist und gewirkt hat. Und jetzt dachten einige, der Geist von Johannes erlebt jetzt in Jesus weiter. Andere dachten, er ist Elia. Elia, eine Prophet, eine Figur aus dem Alten Testament, wo es heißt, diese Figur wird kommen, ein Prophet in der Kraft, in dem Geist Elias, der wird dem Messias den Weg vorbereiten. Wieder andere sagen, es ist ein Prophet. Egal, diese drei Sachen haben eigentlich eines gemeinsam: Sie sind beides Vorläufer, Vorgänger, Hinweiser auf den Messias, aber sie sind nicht den Messias selber. Und das ist schon sehr interessant. Die Leute haben gesehen, was Jesus gesagt, getan hat, in welcher Vollmacht er gelehrt hat, welche Wunder er getan hat. Sie haben es gesehen. Gleichzeitig haben sie alle gewartet auf den Messias, auf den Erlöser, aber sie waren nicht bereit, Jesus als Messias anzuerkennen, sondern nur als Prophet. Für den Messias war Jesus ihnen doch noch zu wenig. Doch noch zu wenig konnte er bewegen, Jesus. Sie haben ihn verachtet. Vor allem die Führenden von Israel, Pharisäer, Priester, haben ihn verachtet. Die Pharisäer haben gesagt, Jesus treibt einen Dämon aus. Wieso? Weil er selber, Jesus, verbündet ist mit dem Satan, haben sie ihm vorgeworfen. Die Pharisäer versuchten, ihm Fallen zu stellen, durch Fragen, durch Situationen, damit sie ihn anklagen konnten. Sie verachteten Jesus. Auch seine Verwandten von Nazareth, seine Familie, sie verstanden nicht, wer er war. Und sie verachteten Jesus. Sie sagten, Jesus ist nicht der Messias, sondern nur ein Prophet. Und dasselbe kann auch uns passieren, wenn wir in Jesus nur einen Prophet sehen. Nur ein moralisches Vorbild, aber nicht als Messias, als Retter. Ein Vorbild, dem eifern wir nach. Wir wollen so sein wie er. Auf gleicher Augenhöhe möglichst. Vielleicht sogar ein bisschen besser als das Vorbild. Aber wenn Jesus für uns nur ein Prophet ist, nur ein moralisches Vorbild, ein Gesetzesgeber, dann ist er nicht der Messias, der Erlöser, der Erretter. Weil zu einem Erretter, da schaut man hoch. Ein Retter, da streckt man seine Hand aus, da bittet man um Hilfe, da macht man sich abhängig von einem Erretter, aber nicht von einem Vorbild. Ein Vorbild, dem eifert man mit eigener Anstrengung nach. Und genau das kann auch uns passieren. dass wir Jesus nacheifern, aber ohne ihn als Retter anzuerkennen. Dann lesen wir in der Bibel, und lesen ganz viele Gesetze und probieren diese umzusetzen. Wenn sie uns gelingen, dann sind wir stolz. Dann neigen wir dazu, auch andere zu verachten, die es nicht schaffen. Wir vergleichen. Und wenn wir es nicht schaffen, unserem Vorbild Jesus nachzufolgen, dann sind wir am Boden zerstört. Und ich sage euch, wenn wir so am Boden zerstört sind, dann macht es auch keine Freude, in der Bibel zu lesen. Weil wir lesen ja hier nur Gesetze. Und es macht nicht Freude, in einem Buch voller Gesetze zu lesen. Wenn aber Jesus unser Erlöser ist, wenn er unser Befreier ist, wenn er unser Messias ist, dann ist das ein Buch voller Zuspruch, voller Ermutigung, voller Hilfsangebote, die wir ergreifen. Also wenn dir das Bibellesen keine Freude macht, dann überleg mal, wem folgst du nach? Ist Jesus für dich einfach ein Vorbild, das du aus eigener Kraft probierst umzusetzen in deinem Alltag, oder ist er dein Erlöser? Dasselbe auch in der Gemeinde, Gemeinschaft, wenn wir miteinander hier sind. Wenn wir Jesus nur als Vorbild haben, dann haben wir hier diese Gemeinschaft als einen Ort der Leistung, wer kann es besser machen? Wenn es uns gut geht und es uns gelingt, tipptopp, wir haben es im Griff, alle denken, ah, ich kann schön beten, ich habe mein Leben im Griff, meine Familie im Griff, alles tipptopp. Aber wenn es uns schlecht geht, wenn Gott unser Leben nicht so führt, wie wir es möchten, dann scheuen wir die Gemeinschaft. Weil wir Angst haben, dass andere sehen, wo wir zu kämpfen haben. Aber wenn Jesus unser Erlöser ist, dann sind wir eine Gemeinde von Erlösten, von solchen, die alle die Hilfe von Jesus erfahren haben. Dann wissen wir, nicht nur ich bin auf Hilfe von Jesus angewiesen, sondern auch mein Bruder. Dann sind unsere Gespräche geprägt von Nächstenliebe, von Einfühlsamkeit, von Zuhören, von Ermutigung. Und ich meine auch das Gebet. Wenn Jesus einfach unser Vorbild ist, dann wollen wir ihm nacheifern. Jesus, bitte hilf bei dem, gib mir da Weisheit, gib mir da die richtigen Worte. Ich, mir, hilf mir. So. Wenn Jesus nur unser Vorbild ist, dann bestehen unsere Gebete nur aus Bitten. Und das ist nicht schlecht. Es ist auch nicht schlecht, Jesus als Vorbild zu haben. Aber Jesus möchte mehr sein, mehr als ein Prophet. Er möchte der Messias sein, der Christus, der Erlöser. Und wenn Jesus unser Erlöser ist, dann sind unsere Gebete geprägt oder durchziehen unsere Gebete eine Dankbarkeit, weil er uns ja hilft, weil er uns beisteht, weil er unser Retter ist. Jesus möchte mehr sein als ein Prophet. Er möchte unser Messias sein, der Christus. Und genau diese Erkenntnis hat Petrus gefunden. Petrus als der Sprecher von den Jüngern. Er ist nicht der Einzige, der hier diese Erkenntnis gehabt hat, aber Petrus war so der Erste, der Wortführer, der das zum Ausdruck gebracht hat. Jesus fragt sie nämlich, und an ihr, Vers 29, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Ja, später, als dann Jesus aufgestanden ist, kam dann der Auftrag zu erzählen, aber jetzt noch nicht. Du bist der Christus, sagt Petrus hier. Das ist ein feierliches Bekenntnis. Christus, das ist griechisch und bedeutet der Gesalbte. Auf Hebräisch heißt es Messias. Das ist derselbe Begriff. Der Messias, das ist der, von dem es im 2. Samuel 7, Vers 14 heißt, Gott wird ein Nachkommen von David schenken und ihm seinen Thron ewig bestätigen. Es ist der, von dem es in Psalm 2 heißt, er wird das Zepter halten und er wird alle Feinde vernichten. Jetzt stellt euch vor, Petrus, er hat begriffen, wow, da ist der Messias, jetzt beginnt das ewige Friedensreich. Römer weg, Probleme weg, großer Staat von Israel und es wird Frieden sein wie zur Zeit von Salomo, wo jeder so seinen Weinstock hatte und Frieden und Freude. Jetzt beginnt es. Du bist der Christus. Wir lesen dann noch weiter. Jesus musste dieses Bild noch ein wenig korrigieren. Aber dass Jesus der Christus ist, das ist tatsächlich so. Der Gesalbte, das bedeutet, er ist der König. Nicht nur der König, sondern im Alten Testament, im Volk Israel, wurden drei Stände gesalbt mit Öl. Das ist der König und der Priester und der Prophet. Und wir wollen uns einmal ein bisschen Gedanken machen, was das für uns so bedeuten kann, dass Jesus unser König und unser Priester und unser Prophet sein will. Erstens will Jesus unser König sein. König, das ist so das Haupt, die Hauptsache, die Krone. Jesus möchte unser König sein. König, das ist derjenige, der die Sache im Griff hat. Der König ist dazu da, um zu regieren. Er ist der Allmächtige, der gut führt unser Leben. Und Jesus möchte genau das sein, derjenige, der dein Leben gut führt. Ich weiß nicht, was dich gerade so beschäftigt, vielleicht möchtest du unbedingt Haus, Wohnung, Ehefrau, guter Job, Traumjob, Kinder. Was sind deine Wünsche? Glaubst du, dass Gott, dass Jesus dein König ist, dass er als Haupt, als Vater oder als König dir das gibt, worum du bedarfst, was du brauchst? Oder vielleicht musst du morgen wieder zur Arbeit und es sind große Probleme da. Stress, Druck, unlösbare Probleme. Glaubst du, dass Jesus hier dir hilft, dabei ist, dir Lösungen schenkt? Oder vielleicht ist Krankheit da, Probleme mit den Kindern, mit dem Ehepartner. Glaubst du, dass Gott hier dir helfen kann und will? Oder musst du das Leben selber im Griff haben, selber erarbeiten? Gott und dir Jesus als König zu haben, bringt eine Gelassenheit ins Leben. Ein Vertrauen, da ist jemand, der führt mich durch die nächsten Tage durch, der weiß um meine Bedürfnisse. Und der führt mich auch gut, auch wenn er mir nicht das gibt, was ich will, dann weiß ich, er hat etwas Besseres für mich vor. Gott als König im Leben zu haben, gibt eine Gelassenheit, weil ich weiß, da ist jemand, der sorgt für mich. Der hat das Leben im Griff. Und ich wünsche dir, dass du heute Jesus als der Gesalbte, als der König in deinem Leben haben darfst. Aber nicht nur das, Jesus möchte auch, nebst König, möchte er auch unser Priester sein. Priester, das ist so derjenige, der die Verbindung zwischen Gott und Mensch hilft herzustellen. Und zwischen mir und Gott, da ist Schuld, Sünde, sagt die Bibel. Eine Mauer trennt uns von Gott und es ist die Sünde. Und die Sünde hat immer die Folge von Scham. Ich schäme mich vor Gott, aber auch vor den Mitmenschen, für das, was mir nicht gelingt. Und niemand wird gern auf seine Vergehen, auf seine Schuld hingewiesen. Das ist wie ein bisschen eine Bloßstellung, wenn andere auf die eigenen Fehler hinweisen. Und wir brauchen Bedeckung, darum haben wir auch Kleider an, weil wir uns schämen. Wir brauchen Bedeckung, wir brauchen Schutz. Wir Menschen sind angewiesen, zutiefst bedürftig auf Liebe als auf Bedeckung. Und darum so das Gewand. Im Jesaja heißt es, Jesaja 61, 60, heißt es, du bedeckst mich mit Gerechtigkeit, mit Gnade. Psalm 5 muss ich euch vorlesen, da heißt es, Psalm 5, Vers 13, du deckst mich mit Gnade, wie mit einem Schilde. Du deckst mich zu mit Gnade, wie mit einem Schild oder mit einem Kleid. Das ist das, was uns Schutz gibt. Und wir dürfen wissen, dass Jesus uns annimmt, uns nicht Vorwürfe macht, sondern er gibt uns diesen Schutz, diese Geborgenheit. Er nimmt uns an mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen. Und das erst macht es möglich, dass wir ehrlich sind zu uns selber. Wenn wir wissen, Gott nimmt uns so an und er bedeckt uns mit seinem Kleid der Gerechtigkeit, dann dürfen wir ehrlich sein mit uns selber. Wir müssen nicht mehr, endlich nicht mehr, immer die Schuld von uns weg auf andere schieben, andere beschuldigen, damit wir unser schlechtes Gewissen beruhigen können. Sondern wir dürfen wissen, Gott, Jesus vergibt uns und er nimmt uns so an, wie wir sind. Was für eine Geborgenheit, was für ein Trost kommt da hinein ins Leben. Gestern war ich auf der Straße in Aarau und ich bin mit zwei Männern ins Gespräch gekommen, 25, beide drogenabhängig. Ich habe sie gefragt, wieso konsumierst du Drogen? Da hat er gesagt, weil ich diese Spannung, den Unterschied zwischen dem, was ich fühle und von dem, was ist, weil ich das nicht ertragen kann. Und er hat es zugedeckt, probiert zuzudecken mit Drogen. Aber wir wissen, wie schädlich das ist. Und Jesus möchte uns zudecken, er möchte uns Frieden geben und er möchte uns zu Hilfe kommen, dort, wo wir anstehen. Er möchte uns bedecken, er ist unser Priester, er möchte uns vergeben, er möchte uns reinigen. So. Er ist unser Priester. Nicht nur das, Jesus ist auch unser Prophet. Der Prophet ist so derjenige, der die Wahrheit spricht. Im Psalm 23 heißt es, dein Stecken und Stab, sie sind mit mir. Stecken und Stab, das ist so die Regel, das, wo man sich daran festhält. Und das ist Gottes Wort. Gottes Wort ist so der Prophet. Der die Wahrheit spricht in unser Leben. Die Welt gibt viele Wahrheiten vor. Du musst gut sein im Beruf, dann hast du ein Lebensrecht. Solange du deine Kollegen mit viel Freude und Spaß unterhalten kannst, hast du ein Lebensrecht. So. Aber die Bibel sagt ganz etwas anderes. Sie sagt, dass wir Geschöpfe von Gott sind und dass er uns liebt. Dass er will, dass wir mit ihm Beziehung haben, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir an ihm uns festhalten, dass wir uns an Gottes Wort orientieren. Oft orientieren wir uns an unseren Gefühlen, aber diese leiten uns in die Irre. Unsere Gefühle sind mal hoch, mal tief. Ja, fast wie bei den Wehen. Mal sind sie da, mal sind sie nicht da. Und jetzt stellen wir uns unter Gottes Wort. Unsere Gefühle stellen wir unter Gottes Wort. Wir halten Gottes Wort stärker fest, weder unsere Gefühle. Vielleicht sagst du, ich fühle keine Freude an Gott. Ich fühle mich alleine. Es sind deine Gefühle. Aber jetzt haben wir einen Propheten, jetzt haben wir die Wahrheit in unserem Leben, jetzt halten wir uns an Jesus Christus fest. Er ist die Wahrheit in unserem Leben. Oft ist es auch so, dass der Alltag, die Realität schwierig ist. Aber jetzt orientieren wir uns an Gott, an dem, was Gott in seiner Bibel sagt. Das ist die Wahrheit, dass Gott unser Leben im Griff hat, dass er uns gut führt. Diese Wahrheit, die Gott uns gibt, ist stärker als diese Wahrheit, die wir im Alltag begegnen. Gott hilft uns dabei. Und ebenso ist das Vertrauen auf uns selber immer schwach. Aber das Vertrauen auf Gott und seine Möglichkeiten in unserem Alltag, daran halten wir uns fest. Und Gottvertrauen fängt dort an, wo mein Selbstvertrauen zerbricht. Wo ich die Bibel aufschlage und sage, Gott, ich brauche dein Reden. Ich will mich von dir prägen lassen. Jesus ist also unser König, der es im Griff hat, unser Leben, der uns gut führt. Wir dürfen gelassen sein. Er ist unser Priester, der unsere Not, unsere Scham, unsere Schande bedeckt, uns vergibt, uns annimmt. Er ist der Prophet, die Wahrheit, wo wir uns daran festhalten und daran orientieren. Und überall dort, wo im Alten Testament König, Priester und Prophet gute Arbeit geleistet haben, da ging es dem Volk Israel gut. Und ich bin überzeugt, wenn wir heute zu Jesus kommen und ihn König, Priester und Prophet sein lassen und nicht wir selber das sind, da darf unser Herz zur Ruhe kommen. Dürfen wir getrost in die Zukunft gehen. Also Jesus, Petrus hat, ist zu der Erkenntnis gekommen, du bist der Gesalbte. Und Petrus hat sich vorgestellt, jetzt wird alles gut. Und dann kommt der Partycrasher. Jesus sagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das hat total nicht in das Verständnis von Petrus gepasst. Ein Messias ist hier, um die Welt in Ordnung zu bringen, um Gerechtigkeit herzustellen, aber nicht um zu leiden. Nein, das darf nicht sein. Und Petrus nimmt Jesus beiseite und er redete, und im Vers 33, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Wehren, das ist dasselbe Wort, wie wenn Jesus Dämonen austreibt. Also der Lehrer, der hier ist, der ist Petrus und der Schüler, das ist der Jesus. Und jetzt sagt der Petrus dem Jesus, was richtig und was falsch ist. Keine Chance, dass der Messias leiden muss. Das darf nicht sein. Ich hatte kürzlich auch so ein Erlebnis, wo ich mich gefragt habe, Gott, wie kannst du das zulassen? Ich war mit meinen Kindern unterwegs, also ich habe sie ins Bett gebracht und ich habe es gerade noch geschafft, sie ruhig ins Bett zu bringen und sie waren da links und rechts neben mir und ich habe eine Geschichte erzählt. Ich habe es geschafft. Einigermaßen waren sie da neben mir und dann, als ich die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt habe und dass da der eine Mann von den Räubern überfallen wird, da krachte es. Pang! Und nochmals, pang! Und nochmals hat es gekracht. 1, 2, 3, 4 Bettröste sind unten einfach rausgekracht. Und meine Kinder alle in heller Aufregung oder Begeisterung. Beim Papa hat es Ladli ausgetatscht. Normalerweise passiert es nur bei ihnen, wenn sie verbotenerweise auf dem Bett hüpfen. Und jetzt bei mir. Und dann ich so, Gott, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich habe ehrlich Gott so innerlich den Mittelfinger entgegengestreckt. Wie kannst du das zulassen? Ich erzähle hier Bibel, ich halte noch gerade alles zusammen, halte die Geduld und jetzt alles im Eimer. Kleine Katastrophe. Ihr lacht zum Glück, es ist ja wirklich nur eine ganz kleine Katastrophe. Aber manchmal begreifen wir Gottes Wege einfach nicht, wie Gott führt. Aber Jesus sagt hier, es muss geschehen. Im Vers 31, der Menschensohn muss leiden. Und wir fragen uns, wieso muss er leiden? Jesus muss leiden, weil er erstens uns bedingungslose Liebe zeigen will. Und zweitens, weil er für unsere Schuld bezahlt. Erstens, weil er uns bedingungslos Liebe zeigt. Das hat er gezeigt, indem er sein Leben gelassen hat, indem er gelitten hat. Man kann nicht mehr geben als sein eigenes Leben. Jesus hat es getan. Und was hat er erhalten? Er hat Verachtung, Ablehnung, Spott, Hohn, Ausgrenzung erhalten. Und er hat dennoch geliebt, gegeben, bis am Schluss von seinem Leben. Wieso konnte das Jesus? Jesus hatte eine Homebase, eine Komfortzone. Das war die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. So. In dieser Gemeinschaft erlebt Jesus die perfekte Liebe, Annahme, bedingungslose Hingabe. Und weil Jesus hier gehalten worden ist, konnte er uns Menschen weitergeben und lieben, bedingungslos. Nur wir Menschen haben ein Problem. Das können wir nicht. Wir können nicht bedingungslos lieben. Immer wenn wir lieben, ist insgeheim die Erwartung da, dass der andere uns zurückliebt. Wir brauchen Liebe und Annahme wie Luft zum Atmen. Und niemand von uns Menschen kann bedingungslose Liebe geben. Und dennoch brauchen wir es. Wir sehen, wir sind hier in einer großen Spannung. Menschen lechzen nach Liebe. Und wenn sie nirgends erhalten, dann halt bei Pornografie, dann halt bei gekaufter Liebe. Irgendwo suchen wir diese Annahme, aber wir finden sie nicht, wenn wir sie nicht bei Jesus finden. Jesus nimmt uns bedingungslos an. Er liebt uns. Er macht uns keine Vorwürfe. Und wenn wir diese bedingungslose Liebe erfahren von Jesus, dann haben wir dann auch die Kraft, andere zu lieben. Wenn wir wissen, Gott meint es gut mit mir, auch wenn der andere gerade unerträglich ist, auch wenn es die Bettröste unten rausknallt, Gott meint es gut mit mir, ich bin irgendwo gehalten, er führt mich, ich weiß es, dann kann ich auch geduldig sein, weil ich weiß, ich muss nicht ausrasten wegen dem Nächsten, weil Gott führt mich und er führt den Nächsten, er liebt mich. Jesus zeigt uns diese bedingungslose Liebe, indem er stirbt, indem er leidet. Aber nicht nur das, Jesus bezahlt auch für unsere Schuld. Kürzlich war ich unterwegs bei jemandem zu Besuch und da war es ein bisschen eng mit dem Auto und da habe ich da so einen Masten, einen Baumschutz angefahren und der ist gerade gebrochen. Mich ausgestiegen, da habe ich gedacht, ja Tom, bist du mal zu wenig vorsichtig gefahren, hast gedacht, es reicht. Und dann, dann habe ich gedacht, ja gut, irgendwer fliegt dann schon. Aber dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe den Schaden veranstaltet, da ist es eigentlich recht, wenn ich auch für den Schaden aufkomme. Da habe ich ein Foto gemacht von dem Schaden, dann im Haus noch von dem Blatt, wo der Vermieter draufsteht und so. Bin dann wieder weitergefahren und habe es vergessen. Dann wieder der Gedanke, ja komm, lass doch einfach sein, passiert jedem mal so. Und dann wieder der Gedanke, ja, aber ich habe einen Schaden gemacht. Jemand muss dafür aufkommen. Entweder übernimmt jetzt der andere, die Immobilienfirma, die den Schaden, oder ich melde mich und ich trage selber den Schaden, was eigentlich recht wäre. Ich habe dann eine Mail geschrieben, noch nicht zurückgehalten, bin gespannt, ob ich noch etwas bezahlen muss oder nicht. Aber ich bin bereit dazu, für den Schaden aufzukommen. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn jemand uns Schaden zufügt, dann entweder bezahlen wir selber den Preis oder jemand anders für uns. Viel schwieriger ist es bei immateriellen Sachen. Wenn Menschen schlecht über uns reden, unseren Ruf ruinieren, uns Karrierechancen wegschnappen, das ist auch ein Schaden, der bei uns entsteht. Und entweder wir rächen uns, wir beginnen schlecht zu reden über den anderen, wir beginnen ihn zu ignorieren, das ist das schlimm, was man, wenn man nicht mehr jemanden anschaut, die Straßenseite wechselt, nicht mehr grüßt. Entweder strafen wir jetzt den anderen und rächen uns so, oder wir bezahlen den Preis selber. Das heißt, ich akzeptiere, dass ich jetzt weniger Lohn habe, dass andere schlecht über mich denken und so weiter. Den Schaden, der den anderen mir zugefügt hat, ich akzeptiere den Schaden. Und das ist brutal schwierig. Das ist schmerzhaft, das zu anerkennen und zu sagen, ja, ich akzeptiere diese Situation. Und vielleicht verstehen wir auch, wieso dass Jesus leiden musste. Weil er für unsere Sünden bezahlt hat. Wie ihn das Leben und Leiden und Verachtung gekostet hat. Und auch da, wenn wir wissen, dass Jesus uns vergibt, dann sind wir bereit, auch unseren Mitmenschen zu vergeben. Wir lesen nämlich weiter im Vers 34. Er rief das Volk zusammen, seine Jünger, und sprach dann zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Jesus ruft uns in die Nachfolge, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Das heißt, in der Kraft von Jesus bedingungslos zu lieben. Jesus gibt uns die Kraft dazu. Und Jesus gibt uns auch die Kraft zum Vergeben. Und das ist der Weg, wie wir schlussendlich glücklich und zufrieden werden, wie unser Herz zur Ruhe kommen kann. Viele denken, wir müssen das Herz, unsere Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung stopfen mit Irdischem, was die Welt zu bieten hat. Aber Jesus lehrt hier etwas später, im Vers 36, was hilft es denn dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Schadenseele Schaden nimmt? Denn niemand kann seine Seele auslösen. Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Was kann der Mensch geben, womit er Frieden findet in seinem Herzen? Nichts. Weder dass wir demütig unser Kreuz auf uns nehmen und den Weg gehen, den Jesus uns führt. Und dabei nicht verneinen, dass Gott uns auch Schwieriges zumutet. Ich habe eine Frau getroffen, die ist erblindet. Seit Geburt an konnte sie nur 10% sehen. Und ihre Eltern haben es eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben ihr viel zugetraut. Sie haben gesagt, du schaffst das. Du kannst, was die anderen können, das kannst du auch. Sie wurde nicht in eine Sonderschublade gesteckt. Aber trotzdem hat diese Frau erlebt, ich kann es doch nicht. Und sie hat es sich geschämt dafür, dass sie blind war oder fast blind. Und sie hatte kein Selbstvertrauen. Große Not hat diese Frau erlebt. Und dann hat diese Frau erlebt, dass sie einen weiteren Sehsturz erlitten hat. Fast gar nichts mehr gesehen. Und diese Frau schreibt dann, als ich 3 Tage im Spital im Dunkeln war, da schrie ich innerlich zu Jesus und ich suchte ihn wie nie zuvor. Es war für mich, als wollte er zu diesem Zeitpunkt von mir eine klare Entscheidung. Mit der Sehverminderung von knapp 10 auf nur 3% holte mich Gott in seine Abhängigkeit und sprach mir durch sein Wort zu, dass mir nichts mangeln wird. Ja, sie hatte hier dieses Wort als ihren Halt. Was das aber für mein Leben wirklich bedeutet, wurde mir erst später durch Erkenntnis des Heiligen Geistes offenbart. Ich lernte Gott immer besser kennen und dadurch werden meine Herzensaugen immer mehr geöffnet. Mein Blick für mein Leben, für ein Leben in Freiheit mit Jesus, klarer und mein altes Ich darf immer mehr absterben in mir und Jesus darf zunehmen. Diese Frau hat ein totales Ja gefunden zu ihrer Behinderung. Sie hat Frieden im Herzen gefunden und sie hat dazu gefunden, dass sie für viele Menschen ein großer Segen sein darf. Dadurch, dass sie gesagt hat, Gott, ich nehme deinen Willen an. Ich akzeptiere das Leben, wie du es für mich führst. Und ich möchte einladen, heute Morgen ganz neu zu diesem totalen, bedingungslosen Ja zu finden. Jesus wieder ganzes Vertrauen zuzusprechen. Wir möchten das tun mit einem Gebet, dass ich bete und wenn du willst, darfst du dieses Gebet im Stillen mitbeten. Ich will, dass du, Jesus, das Zentrum meines Lebens bist. Ich will durch die Kraft des Heiligen Geistes auf dich hören und das tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Amen.